Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Juden, glaube ich, können sich eine bestimmte Form von Pessimismus nicht leisten. Zumindest keinen, der in die Regression führt.
Antisemitismus als Chance für die Weltoffenheit? Ja, ich drehe das um und sage mir, jetzt haben wir ein Gegenüber. Wir könnten jetzt mal diskutieren.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Festjahr ist Anlass genug zu fragen, wie offen ist Deutschland für jüdisches Leben heute? Gerade in der Corona-Pandemie treibt Antisemitismus wilde Blüten. Corona-Leugner fantasieren von einer jüdischen Weltverschwörung oder vergleichen sich gleich selbst mit Juden in der Shoah. Zugleich haben einige der größten deutschen Kulturinstitutionen Anfang des Jahres die Initiative GG, also Grundgesetz 5.3 Weltoffenheit gestartet, zur Verteidigung der Meinungsfreiheit, besonders für israelkritische Meinungen. Trotz Festjahr scheint Deutschland gerade nicht sehr weltoffen zu sein für Jüdinnen und Juden. Mein erster Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und habe zum Auftakt des Festjahrs mit Adriana Alteras und Leon Kahane gesprochen. Heute wiederholen wir diese Debatte vom 25. März 2021. Adriana Alteras ist Theaterregisseurin, Autorin und Schauspielerin und jetzt abstandsgerecht hinter Plexiglas hier im RBB-Studio. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Leon Kahane ist Künstler und hat 2018 gegen die neuen Rechten und ihren Einfluss das Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst mitgegründet. Herzlich willkommen, Leon Kahane.
Hallo.
Beginnen wir mal mit dem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Initiiert unter anderem von der Synagogengemeinde Köln, unterstützt von der Stadt, vom Land Nordrhein-Westfalen, von der Bundeskulturbeauftragten, vom Innenministerium. Bundesweit sollen mehr als 1000 Veranstaltungen die Vielfalt jüdischen Lebens zeigen. Ist doch eine tolle Sache, oder?
Ja, klingt erstmal einladend.
Wie finden Sie das, Herr Kahane?
Für mich persönlich ist das natürlich ein bisschen eine Manifestation der generellen Situation, also für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Dieses 1700 Jahre ist natürlich eigentlich nichts historisch betrachtet, was man feiern könnte. Also das ist ja eine Geschichte, die sozusagen von sehr viel Gewalt geprägt war und bis heute ist. Gleichzeitig versucht man sich, also gerade wenn man auch als Jude in Deutschland lebt oder als Jüdin in Deutschland lebt, damit zu arrangieren. Also für mich ist dieses 1700 Jahre Ding eine Möglichkeit, stärker auf die Themen hinzuweisen, die ich in diesem von Ihnen schon benannten Forum sowieso bespreche. Da geht es viel um Antisemitismus. Also das heißt, viele Initiativen, die hier auch unterstützt werden in dem Zusammenhang, machen im Prinzip ihre Arbeit weiter und werden das auch die Möglichkeit für die Debatte nutzen. Da wird viel gestritten drüber bei Jüdinnen und Juden, ja. Das kann man so sagen.
Ja. Das ist ja erstmal ein schräges Datum,
das ist ja komplett absurd.
Als Ausgangspunkt da genommen wird. Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung von Juden Köln.
Nein.
Erklären Sie mir das.
Nein, erwähnt wird die Mikwe, also das erste Ritualbad von 321. Aber Juden wurden schon vorher erwähnt. Sie sind mit den Römern gekommen, als Sklaven, Berater, was auch immer. Das heißt, Juden gibt es schon über 2000 Jahre in Deutschland. Und Deutschland gibt es aber noch nicht 1700 Jahre. Das heißt, die ganze Party ist so ein bisschen ausgedacht.
Es wirkt so sehr gewollt.
Ja, was das Interessante daran ist, ist, dass wir dieses Jubiläum anscheinend brauchen. Irgendwas läuft schief, sonst bräuchte man so ein Jubiläum nicht. Ne?
Sie haben ja auch in einem Text zu diesem Festjahr, Jubiläum soll es ja auch nicht sein, es klingt zu feierlich, also Festjahr, haben Sie geschrieben, hätte es den Holocaust nicht gegeben, würde man die 1700 Jahre und mehr jüdisches Leben in Deutschland gar nicht erwähnen müssen.
Ja, das glaube ich.
Wie genau haben Sie das gemeint?
Genau so. Und zwar denke ich, auf der einen Seite wünschen wir uns einen normalen Umgang und auf der anderen Seite können wir gar keinen normalen Umgang haben, weil das geht nicht. Es gibt keine Normalität in dem Sinne nach dem Holocaust, nach der Shoah kann es das nicht geben. Aber mit 1700 Jahren soll gefeiert werden, na schau mal, seitdem gibt es die Juden hier und die waren Ärzte und die haben Kunst gemacht und ach Gott, sie fehlen uns so. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was wir da machen. Und Und das ist das, was mich eigentlich daran am meisten interessiert, an diesen 1700 Jahren. So, wo stehen wir jetzt? Was können wir aus diesem Dilemma überhaupt noch rausziehen? Und gibt es überhaupt was, was wir jetzt machen können, was interessant ist? Deshalb ist es ganz gut, dass Sie uns beide eingeladen haben, weil Leon steht immer in den Startlöchern, was das betrifft. Und ich bin auch keine Mahnerin vor dem Herrn.
Es soll eben in diesem Festjahr der jüdische Alltag in Deutschland sichtbar und erlebbar werden und weniger auf die Shoah gezeigt werden und eher der Blick für die Zukunft geweitet werden. Wenn Sie jetzt diesen Auftrag hätten oder auch diesen Wunsch, das mal zu machen, wo würden Sie mich zum Beispiel hinführen, zum Beispiel in Berlin, wo Sie beide leben?
Ich würde Sie mitnehmen in die Synagoge Frenkelufer, weil da war ich, also als man noch in die Synagoge gehen durfte vor einem Jahr, keine Ahnung.
In Berlin-Kreuzberg.
In Berlin-Kreuzberg, genau. Und das ist die Synagoge, wo mein kleiner Sohn Bar Mitzwa gemacht hat. Und die ist nicht mehr wieder zu erkennen, weil unglaublich viele Israelis da sind, die irre Riten da haben, sephardische, keine Ahnung, israelisch, ich verstehe kein Wort. Sie sprechen irgendwas, was ich nicht verstehe, sie singen Lieder, die ich nicht kenne. Sie machen ein Kiddush danach, also ein Umtrunk, Party. Ich war so beglückt, weil ich dachte, also das letzte Mal, als ich da war, waren da 10 alte Männer. Jetzt sind da 200 junge Leute. Also was ich beschreiben will, ist, es gibt irgendwie eine Erinnerung. Die ist natürlich interessant für mich. Für Sie ist es vielleicht nicht so interessant, wer sind die Leute, die da aus Israel kommen, was machen die, wieso gehen die in die Synagoge, die sind noch ganz jung, die müssen noch Party machen. Also, mich interessiert, was passiert da eigentlich, was sind das für Leute, die hierher kommen, was machen die hier, außer dass sie in der Synagoge sind. Das zum Beispiel ist etwas, wo ich Sie hinführen würde und würde sagen, Mensch, da bewegt sich was.
Für mich ist das auch interessant. Meine besten Freunde sind unter anderem in Israel. Aber Herr Kahane, was würden Sie mir zeigen?
Ich weiß nicht, es gibt mal so eine richtig typische jüdische Diskussionsrunde.
Oh ja, ja, die letzte.
Wo so, es reichen ja schon so 4, 5 Leute am Tisch, wo es mal so richtig zur Sache geht und wo gezeigt wird, wie viel gestritten wird, wie widersprüchlich das alles ist.
Auch gerungen.
Gerungen und also hart gestritten.
Hart gestritten und hart gerungen.
Ja, es gibt eine ziemlich ausgeprägte Streitkultur. Ich merke das tatsächlich total oft in Deutschland, dass wenn ich so rede wie, sagen wir mal, mit meinem Vater oder so, das wird, gibt es wenig Verständnis für. Dann ist man aggressiv und dann so und wie kann man nur so weit und so. Wenn ich dann in Israel bin zum Beispiel, da fühle ich mich total wohl. Weil da reden alle so. Ist völlig selbstverständlich. Man sitzt am Tisch, unterhält sich, dreht sich einer vom Nachbartisch um und mischt sich ein in die Diskussion. Ungefragt natürlich. Hat auch eine ganz besonders wichtige Meinung dazu. Sowas. Das finde ich so irgendwie, mir ist das ganz wichtig und liegt mir total im Herzen. Aber das ist sowas, wo ich immer auch so merke, dafür gibt es überhaupt gar kein Verständnis hier. Also, dass ich mal so richtig gefetzt wird, aber nicht quasi. Darüber zerbricht man nicht, sondern eigentlich ist das geradezu der Wert, den man hat.
Weil,
nicht dieses ganze Gerede von dem, das quasi nicht streiten und unteilbar oder eine große Gemeinschaftserzählung, dass das sozusagen ein Wert an sich war, weil Juden sozusagen immer dann quasi die Spalter sind, weil die sowieso eigentlich sich nur dann wohlfühlen, wenn sie sich beklagen oder widersprechen und in dem Widerspruch natürlich auch immer sehr wichtige sozusagen Punkte liegen. Also das ist wichtig für eine Debatte und für eine offene Gesellschaft.
Also ich wäre Klugscheißerin jetzt mal. Man sagt, dass so gelehrt wurde in der Schule, also wenn zwei Juden zusammen saßen, sagt der eine, Gott ist groß und der andere sagt, ja, aber. Und dieses Ja, aber kenne ich von meinen Söhnen. Das nervt total. Das nervt total. Aber was Leon sagt, ist deshalb so wichtig, weil zwei Themen fallen mir sofort ein und vielleicht greife ich Ihnen jetzt vor. Also dieses Weltoffenheit ist ein Reizthema für uns enorm. Und aber auch zum Beispiel die Serie Stissel mit der Serie Unorthodox. Mhm. Daran gibt es Diskussionen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also es ist eben nicht so, dass wir nur eine Gemeinde sind und die reagiert und meldet sich zu Wort, wenn irgendwie, wenn Halle passiert. Sondern wir sind untereinander sehr unterschiedlicher Meinung, auch wenn uns alle vieles betrifft.
Jetzt sind wir schon so weit eingestiegen in die Diskussion und ich habe Sie noch gar nicht ausführlich vorgestellt. Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, damals noch Jugoslawien. Ihre Eltern waren jüdische Partisanen, Kommunisten, die in Titus Ungnade fielen. Ihre Tante schmuggelte sie, Frau Alteras, als sie 4 Jahre alt waren, außer Landes. Sie kam nach Italien, dann flohen ihre Eltern nach Deutschland und holten sie nach. In Gießen hat ihr Vater die jüdische Gemeinde gegründet. Sie haben in Berlin an der HDK Schauspiel studiert. Ihr erster großer Erfolg war die Inszenierung der Vagina-Monologe 1999. Es folgten neben diversen Film- und Fernsehrollen ihre Inszenierungen Jud Sauer und Trauer to Go. Auch ihre Romane Titus Brille, Deutscher, eine jüdische Mutter packt aus und 2018 die jüdische Soufflöse erzählen, fiktionalisieren aber auch ihre Familiengeschichte. Könnten Sie benennen, wie das Jüdische Ihr Werk, Ihr Schaffen prägt?
Wow, es ist ein Teil meiner Identität. Und da ich ein Künstler bin, der sehr nah an seiner Identität entlang arbeitet, ist das natürlich ein wichtiger Teil davon. Nicht nur, also wenn ich Traviata inszeniere oder Tosca, dann ist die Tosca nicht unbedingt eine Jüdin. Aber Rigoletto zum Beispiel war bei mir ein Jude. Also bei den Opern kriege ich es nicht immer hin, dass da alle Juden sind, aber bei Sachen, die ich selbst entwerfe, ist das natürlich ein Thema, weil das mein Blick ist auf die Welt. Es gibt Künstler, die weiter weg von sich arbeiten. Ich arbeite sehr nah an dem, was ich erlebt habe oder was ich erzählen möchte für die Zukunft. Und ich möchte halt, dass bestimmte Geschichten nicht verloren gehen.
Leon Kahane, Sie sind 1985 in Ost-Berlin geboren, haben an der dann schon Universität der Künste Bildende Kunst studiert in Berlin. Ihre jüngste Arbeit war auf der Art Week 2020 zu sehen. Da haben Sie auf der Leipziger Straße unweit der Julia Stoschek Collection ein Video gezeigt. Da erzählt ein pfeiferauchender Benzinkanister-Opa von Stoscheks Urgroßvater Max Brose, der als Wehrwirtschaftsführer unter anderem mit Kanistern und Zwangsarbeitern sehr reich wurde. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, das ist richtig beschrieben, außer es war quasi nicht im Programm der Art Week, sondern, wie sagt man, parasitär.
Ja, genau, dagegen, oder?
Und in anderen Arbeiten thematisieren Sie unter anderem das Leben Ihrer Großmutter Doris Kahane, die im Durchgangslager Drancy in Frankreich interniert war und in der DDR Kunst studierte. Können Sie sagen, wie Ihr Jüdischsein Ihre Kunst prägt?
Ja, also ich habe auch tatsächlich einen sehr starken Identitätsbezug zu meinem Jüdischsein. Gleichzeitig ist das bei den Juden ja auch sehr, sehr, sehr vielseitig. Also ich bin ja zum Beispiel kein Mizrachi oder sephardischer Jude. Meine Familie war in Ostdeutschland. Meine Großeltern waren im Widerstand, in der Resistance. Mein Großvater war im spanischen Widerstand. Also es ist sehr stark von dieser sehr auch politisch geprägten Geschichte beeinflusst. Und insofern, ja, meine Arbeiten sind in der Regel sehr politisch, beschäftigen sich mit der Geschichte nicht nur des Holocaust, sondern auch generell dieses 20. Jahrhunderts. Davon ist es definitiv geprägt und gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, schon von einer jüdischen Denkweise, die mich dann wiederum doch verbindet mit meiner besten Freundin, die zum Beispiel jemenitische Jüdin ist und wo es eine sehr starke kulturelle Überschneidungen gibt. Ja, es spielt eine große Rolle. Also zum einen die persönliche Erfahrung in dieser Familie und zum anderen eben auch das, was ich kulturell mitbekommen habe auf der jüdischen Schule, mit jüdischen Freunden im Austausch und so weiter und so fort.
Und Sie haben gerade gesagt, dass diese Arbeit über Max Brose parasitär auf der Art Week zu sehen war. Wie reagiert denn oder wie sehr ist der Kunstbetrieb offen für Ihre jüdisch geprägte Kunst?
Also für das Jüdische würde ich sagen, gibt es immer eine gewisse Offenheit. Aber ich glaube nicht das, was für mich wichtig ist. Dafür habe ich das Gefühl überhaupt nicht. Also es gibt natürlich immer so, wenn man jetzt als Künstler sozusagen Aspekte der Spiritualität, vielleicht auch, sagen wir mal, folkloristische Elemente, die bieten sich natürlich an, so für Exotisierungen, für symbolische Arbeiten.
Und aber was ist es genau, das dann nicht unbedingt gesehen werden
muss? Naja, wenn ich zum Beispiel meine Perspektive darstelle auf den Künstler Josef Beuys oder so, da hört dann das Verständnis für die jüdische Perspektive sehr schnell auf. Oder auch für andere wichtige, sagen wir mal, Kulturträger in Deutschland. Ja.
Der Ihnen wahrscheinlich so germanisch daherkommt, Herr Beuys.
Ja, also ich würde es fast noch ein bisschen schärfer sagen. Und ich brauche da keine 2 Minuten, um zu sehen, was mir da ganz offensichtlich präsentiert wird. Und wenn ich dann mit deutschen, selbst Kunstgeschichtlern rede, da wird relativiert, da wird das, ja, aber Trennung Werk und Autor, man muss doch aber verstehen, das ist doch auch bei Wagner und so. Und da gibt es auch jüngere Künstler, die natürlich in einer Zeit, wo wir sehr viel über Identität nachdenken und was sozusagen auch sehr stark ins Identitäre kippt, gerade auch in der Kunst und Kultur, sind sowas symbolisch Identitäres, da will natürlich man auch als Deutscher mitspielen. Und jetzt haben wir 100 Jahre Josef Beuys, aber wer bietet sich besser an als jemand wie zum Beispiel Josef Beuys, der also quasi ganz stark sowas, diesen mythischen Bezug zum Deutschen hatte, der ganz stark das Völkische in eine Ästhetik gepackt hat, die für die Moderne verdaulich war. Damit ist er eigentlich der Erste. Das war nicht Arno Breker, das war Josef Beuys. Und das ist etwas, dafür werde ich mir jetzt auch wieder was anhören dürfen. Aber das ist sozusagen, und das liegt auf der Hand. Und das ist etwas, was wiederum gar nicht gern gesehen wird.
Frau Alteras,
gebe ich dir total recht. Ging mir immer schon auf den Senkel. Und ja, ist eine der heiligen Kühe.
Das ist die heilige Kuh der modernen.
Und darf ich für ihn antworten, was er macht? Weil ich das ja sehe.
Sehr gern.
Der Leon ist sehr politisch, immer in seinen Arbeiten. Noch viel politischer, als ich das bin. Also das ist immer sein Thema, das kommt immer rüber. Und das ist eine Form von Erinnerungskultur, die die nächste Generation gemacht hat, also nach meiner, die so einen Widerhaken hat. Also schauen wir uns mal Beuys an. Ich mochte den auch nicht, aber ich bin gar noch nicht auf die Idee gekommen, den zu unterlaufen künstlerisch. Das war noch nicht die Zeit. Und Leo macht das heißt, es nervt natürlich auch. Da kommt einer und sagt, naja gut, ihr macht jetzt hier, feiert den hier ab, aber schauen wir uns doch nochmal diesen kleinen Aspekt mal an aus meiner Sicht. Es nervt. Das ist das, was er macht. Also er nervt mit seiner Erinnerungskultur, weil die nicht so ist, dass sie Antisemiten ein bequemes Bett gibt. Ne? Er ist kein Opfer. Das nervt schon.
Vielfalt war das Stichwort für die 1700 Jahre jüdisches Leben. Und Vielfalt drückt sich ja und sollte sich vor allem in Kunst und Kultur ausdrücken. Aber wie ist da Ihre Wahrnehmung, was die Repräsentation von Jüdinnen und Juden in der deutschen Kultur angeht? Und insbesondere das, was Sie gerade gesagt haben, diese streitbare Erinnerungskultur. Ist die präsent? In der Literatur gibt es gerade wieder ein neues Buch von Dimitri Kapitelmann, das ich sehr mag. Also da sieht man das, aber es ist doch immer so, es wird auch exotisiert wahrgenommen oft.
Na gut, wir sind auch nicht so viele. Und dafür, dass wir so wenige sind, machen wir schon einen riesen Aufriss. So muss man das ja auch mal im Verhältnis sehen. Ne? Also es ist schon sehr viel mehr als früher, weil die zweite und dritte Generation der russischen Einwanderer jetzt perfekt Deutsch kann und alles auf Deutsch schreibt. Also man verfügt über neue Biografien. Ich finde, als jetzt die Feierlichkeiten begonnen haben, gab es ja so kleine Fernsehinterviews und so. Und da sah man eine ganze Menge an sehr unterschiedlichen Haltungen. Also ich finde schon, dass es viel gibt. Ich finde erstaunlich, dass unglaublich viele junge Juden und Jüdinnen über Antisemitismus klagen und mahnen, als wären sie die Kinder und Kindeskinder von Frau Knobloch. Das hat mich total erstaunt, dass sie das so empfinden und so fortsetzt. Denke ich immer, boah, bin ich blind? Oder was ist das, warum ich das nicht so tue und nicht kann? Das hat mich erstaunt. Das ist das, was mir nicht so gefällt. Aber es gibt schon eine Menge. Also so ist es nicht.
Und Sie haben vorhin schon Unorthodox und Stiesel angesprochen, 2 Erfolgsserien auf Netflix. Unorthodox, eine deutsche Produktion, eine Miniserie in der Regie von Maria Schrader mit der großartigen Shira Haas, die ja auch in Stiesel mitspielt. Erzählen Sie uns doch mal, was ist daran?
Also es ist ja so ein bisschen schwer für mich zu erzählen, weil mein Sohn spielt den Unorthodox mit und ich bin eine jüdische Mutter von vorn bis hinten. Also natürlich gefällt mir, wenn mein Sohn spielt. Okay, aber ich beschreibe Ihnen mal eine Diskussion, die stattfindet innerhalb unserer jüdischen Community. Und die ist die, Stissel ist eine Serie im orthodoxen Milieu und es geht viel um eine Identitätsfindung eines orthodoxen jungen Mannes, der Künstler, Maler werden will. Es ist sehr von innen heraus beschrieben, großartig, alle sprechen Jiddisch, das ist kaum erlernbar. Unorthodox ist das Buch von Deborah Feldmann, verfilmt von Maria Schrader, und das ist der Blick eigentlich von außen. Die Community, die Jüdische, sagt, man schaut auf uns drauf und man wird sagen, das sind die Juden, das sind die mit dem Fellhut, das sind die, die gezwungenen Sex haben, weil Sex sells. Da wird er nicht Maler werden, sondern sie will sich entwickeln. Das Erste, was sie macht, ist, sie hat einen wahnsinnig schönen jüdischen Mann gefunden hier in Berlin, ein Berliner, der ist noch nicht mal Jude. Das ist eben mein Sohn. Deshalb ist es schwer zu urteilen. Was aber passiert ist, es ist ein Blick von außen und die Frage ist, wollen wir so dargestellt werden? Ich finde Orthodoxe nur schön in Anna Tefka, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich lese gerne hasidische Geschichten, aber ich finde die Orthodoxie extrem problematisch und ich möchte nicht mit der zusammengebracht werden als Jüdin. Das steht da aber nicht. Nun frage ich meine nicht-jüdischen Freunde, erkennt ihr das, dass wir auch anders sind? Dann sagen die, na klar, wir sind ja, wir kennen ja Juden und so weiter. Aber es ist doch toll, wie das da so diese Serie ist. Ich glaube nicht, dass die Differenzierung stattfindet. Ist unmöglich. Das kannst du gar nicht so machen.
Also ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich Stiesel liebe, weil das Interessante für mich ist, das spielt ja eben nicht in Berlin, sondern in Jerusalem, in einer total für mich auch verschlossenen Welt, dass ich da Menschen sehe, in erster Linie. Man vergisst ja irgendwann, dass die Schläfenlocken haben und Streimel tragen und so. Ich sehe da in erster Linie Menschen mit sehr menschlichen Familienproblemen, unorthodox finde ich problematisch, so ähnlich wie Sie das beschrieben haben, weil ja auch Berlin so vollkommen idealisiert dargestellt wird.
Ja, all colors of Benetton.
Ja, es ist schon absurd, dass ausgerechnet immer dann Berlin oder Deutschland der Ort ist der Erlösung. Ne? Das ist so ein bisschen, da finde ich auch ein bisschen schwierig.
Aber genau das ist ja das, was die Leute beruhigt, zu sagen, jetzt ist gut, jetzt kann man nach Berlin, du kannst als Jude in Berlin sein. Ist ja auch so. Es ist ja auch so. Ich werde hier nicht angefeindet. Ich lebe in einer Demokratie, ich kann das nicht oft genug sagen. Und die meisten Deutschen sind eben keine AfD-Anhänger und Querdenker. Muss man wirklich sagen, weil ständig betonen wir, wie viele Antisemiten es hier gibt. Es gibt extrem viele Nicht-Antisemiten in Deutschland, Gott sei Dank. Das muss man wirklich auch mal betonen.
Themenwechsel, sprechen wir mal über die Initiative GG, Grundgesetz 5.3, Weltoffenheit, die gestartet wurde im Dezember letzten Jahres von gewichtigen Kulturinstitutionen. Diese Initiative spricht sich gegen die BDS-Resolution des Bundestags vom Mai 2019 aus. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel. Und da hat eine Mehrheit des Bundestags beschlossen, BDS keine eigenen Räume zur Verfügung zu stellen und keine BDS-Anhänger finanziell zu fördern. Wie sehen Sie diese Bundestagsresolution?
Ich bin damit nicht glücklich, aber ich halte sie für notwendig. Und zwar halte ich sie deshalb für notwendig, weil es Menschen schon immer gibt, aber auch gerade wieder gibt, die glauben, dass erstens das Antizionismus und Antisemitismus etwas komplett voneinander zu unterscheiden ist, das denke ich überhaupt nicht. Und die gleichzeitig glauben, dass Antizionismus eine politische Ursache hat. Also das heißt, dass es eine politische Legitimation gibt für Antisemitismus. Und die BDS-Resolution ist im Prinzip der Versuch, etwas, was eigentlich eine kulturelle Frage ist, politisch greifbar zu machen. Mir passt das nicht. Ich würde sehr gerne anders über das Thema reden. Ja, also ich würde sehr gern viel intensiver darüber reden, was Antisemitismus kulturell als Kulturtechnik, nicht nur in Deutschland, sondern generell, was das eigentlich bedeutet. Aber ich lebe ja nicht sozusagen in meiner Wunschwelt, sondern in der Realität, in der wir irgendwie alle zusammenleben.
Nun haben sich in dieser Initiative Weltoffenheit eben namhafte Institutionen zusammengetan. Das Goethe-Institut, Kulturstiftung des Bundes, Bundeszentrale für politische Bildung, Stiftung Humboldt-Forum, Theater und Museen in Berlin, Hamburg und anderswo, die zum Großteil unmittelbar von staatlicher Förderung abhängig sind. Und die haben wirklich auffällig homogen die staatliche Einmischung, sogar mit Vergleichen zur DDR, beklagt. Wie ist Ihnen diese Initiative entgegengekommen?
Es stößt mir auch auf. Ich finde, ein Verbot ist kompliziert, geht nicht. Meinungsfreiheit ist wichtig. Gab es ja im Jüdischen Museum, als sich Netanjahu eingemischt hat in das Programm des Jüdischen Museums, gab es einen Aufschrei, wie ich finde, richtig. Also Es kann in der Kunst kein Verbot geben. Gleichzeitig liegt das ja davor, das Problem, ne, bei dieser BDS-Resolution. Es geht ja letzten Endes immer wieder um die Politik Israels, die sehr problematisch ist, sehe ich genauso. Die Diskussion darum muss es und darf es geben, gibt es auch. Was aber um diese Diskussion herum passiert, sind ja ganz andere Befindlichkeiten und die spüre ich auch. Und mit denen will ich mich nicht einlassen müssen. Deshalb finde ich es natürlich unterstützend von der Regierung zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Und ich verstehe, dass die Institutionen das nicht wollen. Aber dann frage ich mich bei den Institutionen, aha, und ihr verbietet israelischen Künstlern zu kommen? Ihr seid diejenigen, die israelischen Künstlern untersagt, bei euch zu sein, aber ihr wollt nicht Verbote haben? Wie funktioniert das?
Na, das ist sicher eine Unterstellung, denen, die nicht zustimmen würden. Es
natürlich
geht
eben
nicht darum, israelische Künstler nicht auf die Bühne des Deutschen Theaters zu lassen zum Beispiel. Darum geht es nicht, sondern es ist eine merkwürdige Konkurrenz in der Erinnerungskultur entstanden. Plötzlich ist die Rede von postkolonialer Erinnerung, die wichtiger sei als die traditionelle, etablierte Erinnerungskultur in Deutschland, die Holocaust-Erinnerung.
Es wird sehr weit führen, wenn wir das jetzt filetieren, aber es gibt ja sehr unterschiedliche Formen, sowohl der Erinnerungskultur als des Antisemitismus. Ne? Es gibt jetzt ja, es gibt den Antisemitismus der Rechten, der Linken, dem Muslimischen und eben die Vermengung davon zu sagen, so, das haben wir jetzt alles einmal durch. Und jetzt vergessen wir das Ganze, jetzt geht es um Rassismus und jetzt geht es um Diversity und Shoah war mal, jetzt gibt mal Ruhe. Und da funktioniert etwas nicht, weil es nicht aus dem Lernen daraus entsteht, sondern aus dem bis dahin und nicht weiter. Ne?
Es ist natürlich total interessant, dass man für die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit unterschreibt, was ich richtig finde, das in Konkurrenz stellt, auch wenn man sagt, wir wollen das eben nicht in Konkurrenz sehen, aber dann implizit dann eben doch in Konkurrenz stellt zur der Aufarbeitung der Shoah und das ausgerechnet macht mit dem Humboldt-Forum. Also da ist schon sehr viel kognitive Dissonanz im Spiel, die ich sozusagen nur mit einem Schmunzeln beobachten kann, aber sie zeigt natürlich, warum das jetzt passiert. Wir haben immer viel über die Shoah geredet in Deutschland, das ist sozusagen das, worüber wir in der Erinnerungskultur geredet haben. Und irgendwie entsteht dabei natürlich auch der Eindruck, dass Antisemitismus quasi bei der Endlösung beginnt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Antisemitismus ist extrem stark verankert, gerade in der Kunst und Kultur, gerade in einem Bildungsmilieu immer gewesen. Und nun passiert Folgendes, dieses Kunst- und Kulturmilieu öffnet sich der Welt, ja, wird weltoffener, interessiert sich richtigerweise für Fragen der Restitution, der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte müsste sie eigentlich...
Öffnet sich vor allem der afrikanischen Welt.
Ja, das ist auch alles richtig. Und jetzt entstehen da aber plötzlich neue Vorwürfe. Und auf einmal sind diese Leute selbst betroffen von dem Vorwurf, dass hier Antisemitismus im Spiel ist. Weil unter Umständen das eben zu dieser ganzen großen zu diesem Aufarbeitungskomplex dazugehört, dass man dann eben auch in diesen Bereichen den Antisemitismus benennt. Und da auf einmal reagieren sie ganz genauso, wie alle anderen Milieus, über die sie sonst reden, es auch tun. Nämlich mit Abwehr, mit Relativierung. Und auf einmal sind die Spalter, die Juden, die sagen, ihr seid doch auch antisemitisch oder hier sind antisemitische Stereotype werden hier transportiert und dann sagen die, Moment, wir sind doch weltoffen, wir zeigen hier gerade und jetzt kommt ihr mit eurer verkalkten Erinnerungskultur und wollt euch hier sozusagen uns in den Weg stellen und ihr verbaut das und wir sind doch weltoffen. Also das heißt, die Frage der Weltoffenheit wird gebunden an die Aufklärung von Antisemitismus oder Nichtaufklärung von Antisemitismus. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt unerträglich finde, dass das auch noch getragen wird von Organisationen wie dem Zentrum für Antisemitismusforschung, finde ich auch irgendwie schwierig.
Das ist absurd.
Das ist absurd. Aber es ist eben ganz symptomatisch für das, was ich immer Antisemitismus als Kulturtechnik nenne, nämlich Antisemitismus ist im Prinzip ein Phänomen, was man zeitgeistig nennen kann, das transformiert sich je nachdem, wie wir sozusagen, was für eine Epoche wir gerade sind. Ne? So, also der Antisemitismus der Nationalsozialisten ist natürlich...
Hat andere Ausdrucksformen.
Hat andere Ausdrucksformen, der ist heute nicht mehr so prominent. Aber und das größte Bedrohungsszenario stellt eben doch der Antizionismus dar, weil er den Staat Israel konkret bedroht, teilweise auch wirklich militärisch. Ja, Iran, Atombombe, das ist ja sozusagen, sind ja keine Hirngespinste. Und die Kulturtechnik besteht darin, des Antisemitismus, dass man diese eigenen Konflikte, wie zum Beispiel die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit, die Aufarbeitung des Antisemitismus selbst, eben nicht selbst macht, sondern immer einen Grund findet, warum das von außen verhindert wird, warum es jetzt sozusagen israelische Interessenverbände gibt, jüdische Interessenverbände oder und so weiter und so fort. Also es gibt immer sozusagen etwas, was von außen kommt.
Und es wird ausgelagert. Deshalb bin ich immer so empfindlich, dass ich gefragt werde über den Antisemitismus. Ich kriege eine auf den Deckel und dann soll ich erklären, warum. Das finde ich irgendwie irre. Das finde ich irre. Ne? Und es ist immer wieder Israel. Ne? Also man könnte ja auch vergleichbar sehen, das passiert dasselbe jetzt mit der Türkei, weil die Türkei ist ja jetzt auch nicht gerade ein Vorbild Demokratie. Ne? Nein, weil wir natürlich eine Schuld-Scham-Geschichte mit der Bundesrepublik haben, ist ja so. Und aus dem heraus, das ist ein so starker Motor, das willst du loswerden. Du willst es loswerden und da suchst du wie Wasser irgendwo ein Löchlein, wo du rauskommst. Bin ich ganz sicher.
Entlastung.
Ja.
Sie haben Adriana Alteras 2012 in einem Interview zu ihrem Erfolgsbuch Titus Brille auf eine Frage, worauf denn ihre Hoffnung gründet, was das Verhältnis von Deutschen und Juden angeht, haben sie geantwortet, die Hoffnung gründet sich darauf, dass sie kein Opfer sind, sie sind ein Kind von Überlebenden und genauso ist ihr Gegenüber in Deutschland, sind nicht die Täter. Ja, ihre Hoffnung liegt darin, dass es schon in ihrer Generation einfacher ist, sich zu begegnen und dass es auch in den künftigen Generationen einfacher wird. Ist diese Hoffnung noch dieselbe?
Ja, also es ist Arbeit. Ne? Das passiert nicht von alleine. Mit wahnsinnig vielen Rückfällen funktioniert es mal besser, mal schlechter. Aber ich sehe es in meinen Söhnen, dass es funktioniert. Ich sehe es, dass es in Leon funktioniert. Also wenn die anderen mit uns weiter streiten würden, wie wir uns gerne streiten, haben wir eine Chance. Wenn es eine Schuldzuweisung gibt oder Weltoffenheitsresolution, dann hat sich das erledigt.
Also Herr Kahane, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Wie weltoffen, wie weltoffen ist Deutschland in der Gegenwart für jüdisches Leben, für die Streitkultur beispielsweise?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das einbilde, dass das Juden sagen oder ob ich das nur aus meiner Familie kenne. Aber Juden, glaube ich, können sich eine bestimmte Form von Pessimismus nicht leisten. Zumindest keinen, der in die Regression führt, sondern nur einen, der sozusagen in die Aufklärung so führt. Ich weiß es nicht, wie weltoffen. Ich glaube, der Antisemitismus ist ein sehr, sehr elementarer Teil der deutschen Kulturgeschichte. Und dass wir jetzt einen Zuwachs an Antisemitismus sehen, das liegt erstens daran, dass er einfach offener ausgesprochen wird. Also er...
Salonfähig ist?
Er ist salonfähig und sagen wir mal, die antisemitischen Weltbilder, die generellen, die sind einfach legitimer wieder. Also die haben wieder an Legitimität gewonnen und deshalb fühlen sich Leute auch berufen, wieder stärker sich antisemitisch zu äußern. Also diese Weltbetrachtung, die eben sehr unterkomplex ist, die hat Konjunktur. Und in diesem Zustand steigt auch der Antisemitismus. Und wo das hinführt, kann man nicht sagen. Ich spekuliere so ungern.
Also. Aber könnte man nicht sagen, Antisemitismus als Chance für die Weltoffenheit? Ja, ich drehe das um und sage mir, jetzt ist
als
es
Herausforderung.
Doch, ja klar, jetzt kann man, jetzt ist, also AfD ist ja das beste Beispiel. Jetzt haben wir ein Gegenüber. Jetzt wissen wir, mit wem wir uns unterhalten können. Aber nicht nur den, das ist ja das Einfachste noch. Alle anderen. Also Weltoffenheit. Wir könnten jetzt mal diskutieren. Die Theater, Humboldt-Forum, Goethe-Institut, die könnten mal wirklich Diskussionsrunden aufmachen. Und eben nicht nur mit Frau Knobloch, sondern wirklich mit uns. Und dann würden wir mal sehen, was passiert.
Antisemitismus als Chance,
ja.
Wenn das nicht Optimismus ist. Vielen Dank für das Gespräch, ja. Adriana Alteras und Leon Kahane.
Vielen Dank.
Wir könnten jetzt mal diskutieren, hat Adriana Alteras gesagt. Wir sollten viel mehr diskutieren, denke ich. Gerade die großen Kulturhäuser in der Initiative Weltoffenheit sollten den offenen, intensiven und vor allem selbstkritischen Streit suchen. Weltoffenheit und Streitkultur als gelebte Praxis wären wunderbar. Aber das ist in Deutschland ohne gelebte Sensibilität für das spezifische, finstere Erbe der deutsch-jüdischen Geschichte nicht zu haben, glaube ich. Tschüss und danke fürs Mit- und Weiterdenken, sagt Natascha Freundl.